diese Frage gestellt. Sag mal, Yitzhak, wo wohnt Gott? Und Yitzhak antwortete, wo wohnt Gott? Wenn du mir diese Frage beantwortest, bekommst du einen Gulden. Der kleine Junge sagt, und sie bekommen von mir 2 Gulden, wenn sie mir sagen, wo Gott nicht wohnt. Also heute geht es um das Thema, wo wohnt Gott oder Wohnung Gottes. Als Jesus seine Jünger gerufen hat in die Nachfolge, stand auch diese Frage im Raum. Meister, wo wohnst du? Wo ist Gott zu finden? Die samaritische Frau, als sie Jesus begegnete, hatte sie die Frage, wo soll man Gott denn anbeten? Wo ist er denn zu finden? Unsere Leute sagen, das wäre hier auf diesem Berg Gerizim und eure Leute sagen, Jerusalem wäre der Ort. Was ist denn nun richtig? Wo ist Gott zu finden? Wo hält er sich auf? Wo wohnt Gott? Letzten Sonntag hat Johannes über das beste Zelt der Welt hier gesprochen. Ihr erinnert euch? Und meinte damit die Stiftshütte des Volkes Israel im Alten Bund. Und das will ich mit euch auch kurz anschauen. Will aber gleich sagen, dass wir uns das jetzt nicht unbedingt so vorstellen müssen, dass Gott an diesen Ort gebunden ist, auch damals nicht. Sondern es war ein Abbild des Himmlischen auf der Erde. Und wir können das lesen in 2. Mose 25, Verse 8 bis 9. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung soll ihr genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. So hat Gott zu Mose gesprochen und ihm einen Einblick gegeben in die himmlische Realität. Und wir lesen dann in Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dies war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Also es ist ein Abbild, ein kleiner Abklatsch, also ein kleiner Versuch, das zu erklären, die himmlische Realität in eine irdische Wirklichkeit abzubilden. Also nicht, dass einer von euch nachher, wenn wir eines Tages mal im Himmel sind, dastehen und sagen, und wo ist hier die Stiftshütte? Und wo ist der Eingang? Und wo ist der Opferaltar? Und wo ist das bronzene Waschbecken? Das wird es da in der Form auch nicht mehr geben und auch nicht nötig sein, sondern Gott selbst wird da wohnen in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und wir werden mit ihm total vereint sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber hier in dieser Stiftshütte ist alles ein Abbild des Himmlischen und ein Abbild auf Jesus Christus und das Erlösungswerk, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und trotzdem, solange wir hier auf der Erde sind, ist es ganz gut und hilfreich für uns, das uns vor Augen zu führen und die verschiedenen Stationen, die da beschrieben werden, auch nochmal neu zu begreifen, zu beherzigen. Und in diesem Sinne möchte ich das im Schnelldurchgang mit euch noch einmal kurz anschauen. Wer das ausführlicher tun möchte, dem empfehle ich die Predigt vom letzten Sonntag nochmal nachzuhören und nachzusehen. Oder auch noch ein bisschen weiter zurückzugehen und auf unserer Internetseite zu schauen. In den letzten, ist schon ein bisschen länger her, ein paar Jahren habe ich über die Stiftshütte sehr detailliert auch gesprochen. Aber wir schauen uns die Stiftshütte hier auf einmal auf der Leinwand an und ich will einfach nur ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen. Gottes Wohnung. Wir sehen am Eingang des Zeltes oder am Eingang in den Vorhof schon ein Vorhang aus karmesinrotem Stoff. Und das ist ein Bild für das Blut Jesu. Nur durch Jesus und durch sein kostbares Blut, was er für uns am Kreuz vergossen hat, haben wir Zugang zu Gott und dürfen zu ihm und zu seinem Volk gehören. Das hat Johannes letzten Sonntag auch nochmal deutlich betont. Und ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden können. Und es gibt keinen anderen Weg, zu Gott zu gehören, als allein durch Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz, durch das Blut, mit dem er uns reingewaschen hat von aller Schuld und Sünde. Und nur durch Jesus gibt es ewiges Leben. Amen. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist so entscheidend, auch in dieser Zeit, wo es verschiedene Theorien, Allversöhnungslehren und Sonstiges gibt. Wir sind zutiefst überzeugt davon, dass die Bibel weiß und dass Jesus nicht umsonst gekommen ist in diese Welt. Und nur durch den Glauben an ihn und das Erlösungswerk am Kreuz haben wir den Zugang zu ihm. Und dieses Angebot gilt allen Menschen. Jeder ist eingeladen, aber jeder muss auch persönlich das für sich in Anspruch nehmen, im Glauben ergreifen und diesen Weg gehen. Und wenn wir dann reingehen in den Vorhof, dann sehen wir da dieses Feuer. Und das ist ein Brandopferaltar. Und an diesem Brandopferaltar wurden Opfer gebracht, Tag für Tag. Tag und Nacht wurden Opfer gebracht. Sündopfer oder Sühneopfer zur Vergebung vor Schuld, aber auch Dankopfer für all das Gute, was Gott getan hat. An diesem Ort haben sich Menschen getroffen, um sich miteinander auch zu versöhnen. Und das ist wichtig zu erkennen, in Christus allein haben wir Versöhnung, Vergebung von Schuld und wir können nicht anders, als ihm Danke zu sagen. Wir kommen in seine Vorhöfe, in seine Gegenwart mit Dankbarkeit für das, was er uns geschenkt hat. Amen. Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir da den bronzenen Waschbecken. Und der war so hergerichtet, dass man sich gespiegelt sah in diesem Waschbecken. Und man konnte sich dort und sollte sich dort reinigen. Und Christus ist unsere Heiligung und Reinigung in ihm. Und zwar täglich, nicht nur eines Tages, als wir eingetreten sind, als wir Jesus im Glauben angenommen haben, sondern täglich brauchen wir die Reinigung von unserer Schuld und Sünde, von Dingen, die wir ja vielleicht auch unbewusst oder auch versehentlich tun, aber wir versündigen uns täglich und wir brauchen täglich die Vergebung, täglich die Reinigung. Und dann sehen wir uns jetzt das nächste Bild an und da ist schon der Eingang in das Heiligtum, also in den zweiten Raum. Das eine war der Vorhof und jetzt gehen wir rein in das Heiligtum. Und dort im Heiligtum sehen wir zur linken Seite einen siebenarmigen Leuchter. Und dieser Leuchter sollte immer gefüllt sein mit Öl und er sollte immer brennen. Und dieses Bild steht für den Heiligen Geist. Und durch seine Gegenwart in uns, durch das Öl des Heiligen Geistes, können wir am Brennen bleiben. Und der Heilige Geist ist wie dieses Feuer in unserem Leben. Und der Heilige Geist bringt Licht in unsere Dunkelheit. Und so ist direkt auf der anderen Seite gegenüber dieser Tisch mit den Schaubroten. Und diese Brote waren nicht zum Essen, sondern zum Anschauen. Und sie symbolisieren für uns heute auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Nahrung für unseren Geist, für unsere Seele. Aber nur durch das Licht des Heiligen Geistes, durch die Offenbarung, die der Heilige Geist schenkt, können wir das Wort Gottes begreifen. Wir bekommen Offenbarung und wir werden genährt durch das Wort Gottes. Das ist etwas, was wir in unserem täglichen Leben brauchen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir beten das ja immer wieder, auch zum Abschluss des Gottesdienstes oft. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat, seitdem wir Christus als unseren Retter und Herrn angenommen haben, durch den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes erkennen. Amen. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir dort den Räucheraltar. Und der war dafür da, dass der Hohepriester an diesem Ort die Gebete verrichtet hat, in Fürbitte eingetreten ist für das Volk. Fürbitte ist auch eine Form der Anbetung, wo wir zu Gott kommen mit unseren Nöten, Anliegen und auch mit den Menschen, die Gott auf unser Herz hineingelegt hat, und wir bringen das zu ihm. In seine Gegenwart lassen wir alles los und vertrauen ihm unsere Sorgen und Nöte und Fürbitten an. Ein Räucheraltar, und diese Gebete der Heiligen werden gesammelt und steigen empor zu Gott, und Gott sendet vom Himmel her Gebetserhörung. Ist es nicht wunderbar, dass wir einen Gott haben, der Gebet erhört? Amen. Und wie oft haben wir das erlebt? Wie oft habe ich erlebt, dass Gott Gebet erhört? Amen. Und wir haben Zugang in seine Gegenwart. Wir dürfen bei ihm unsere Lasten loswerden und nicht nur unsere, sondern auch für andere Menschen im Gebet eintreten. Amen. Und dann ist da der letzte Vorhang, der zerrissen ist, als Jesus Christus am Kreuz ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Amen. Dieser Vorhang ist zerrissen, und wenn wir da eintreten in das Allerheiligste, dann sehen wir dort die Bundeslade. Und in der Bundeslade lagen die Zeugnisse und die Gebote Gottes. Und Gott offenbarte sich an diesem Ort in einer ganz, ganz besonderen Weise. Seine Schekina-Herrlichkeit wohnte dort. Das ist das alttestamentliche Zelt oder Tempel. Nach demselben Muster ist ja dann später auch der Tempel gebaut worden. Aber selbst Salomo, der diesen wunderschönen, prächtigen Tempel gebaut hat, eben nach diesem Muster, als er diesen Tempel einweiht, betet er ungefähr folgendermaßen: Gott, du bist doch so viel größer als dieser Tempel. Die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, und die Erde ist der Schemel deiner Füße. Wie könntest du jemals in diesem Tempel wohnen? Und doch ist es ein Ort, wo wir zu dir unsere Gebete bringen. Erhöre uns an diesem Ort und so weiter. Und so betet er. Also schon im Alten Testament haben es sowohl Mose als auch später Salomo verstanden, dass Gott nicht in irgendwelchen Gebäuden oder Zelten wohnen kann, dass das nur ein Abbild sein kann. Gebäude und irgendwelche Zelte können Gott selbst nicht fassen, sondern Gott ist auf der einen Seite viel, viel größer als das, aber auf der anderen Seite ist er uns auch viel, viel näher als der Tempel, wo man dann einmal im Jahr hingeht und, und. In Apostelgeschichte lesen wir, ich glaube in Kapitel 17, wo Paulus dann in Athen ist und predigt zu den Athenern, die jede Menge Tempel und Gottheiten verehrt haben. Und er sagt zu ihnen: Ihr lieben Athener, ihr lieben Leute, Gott kann unmöglich in menschengemachten Gebäuden wohnen. Gott ist doch viel größer. Er ist überall. In ihm weben wir, in ihm sind wir. Gottes Gegenwart ist überall. Amen. Und doch gibt es einen Ort, wo Gott gerne wohnen möchte. Und darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Übrigens, dieses alttestamentliche Muster ist sehr hilfreich, auch für uns heute. Wir können uns daran halten und irgendwie wie so ein Gebetsmuster daraus machen. Und einfach bewusst eintreten in seine Vorhöfe, in seine Gegenwart mit Dankbarkeit, dass wir durch Christus den freien Zugang haben. Wir können bewusst dann im Gebet an diesem Altar stehen bleiben und sagen: Danke, Jesus, für Vergebung aller Schuld. Und wenn es nötig ist, dass wir da auch Versöhnung suchen untereinander und dass wir einfach Gott unseren Dank bringen, dass wir weitergehen und sagen, Gott, du reinigst mich. Jesus Christus, in dir ist meine Heiligung. Jeden Tag neu. Ich brauche dich, dass du mich reinigst und dass du mich heiligst. Ich gehe weiter in das Heiligtum und ich danke, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst und dass du mir heute das Wort Gottes erschließt. Und dann öffnest du die Bibel und du liest in der Bibel und merkst, es wird lebendig für dich. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Und du kommst mit deinen Anliegen, mit Fürbitten vor Gott und du trittst ein in seine unmittelbare Gegenwart und kannst einfach nur noch staunen und sagen, Gott, du bist da und ich bete dich an. Also das ist schon auch wirklich wunderbar geeignet, aber nicht dafür, dass man irgendwie so ja sich strikt dran halten muss und Station für Station durchgehen muss. Gott will, dass wir in seiner Gegenwart zu Hause sind. Dass wir da drin wohnen, dass wir am besten aus dem Allerheiligsten, wo seine unmittelbare Gegenwart zu spüren, wahrzunehmen ist, gar nicht erst rausgehen. Und seine Gegenwart geht ja mit uns auch in den Alltag, in die Herausforderung unseres Lebens. Gott will, dass wir bei ihm wohnen. David hat das schon in seinen Psalmen zum Ausdruck gebracht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, die eine Sache, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Gottes Gegenwart, das ist alles, was du brauchst. Du brauchst so viel mehr, aber alles das findest du in seiner Gegenwart. Amen. Ja, aber wir gehen mal einen Schritt weiter. Wo möchte Gott wohnen? Er hat sich einen Wohnort ausgesucht. Und zwar 1. Korinther 6, Vers 16, den zweiten Teil. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott will in unserer Mitte sein und wohnen. Nicht nur Gast sein, sondern wirklich wohnen. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Also auch nicht dieses Gebäude, sondern du und du und du und ich. Wir sind diese Tempel, wo Gott gerne drin wohnen möchte. Wir sind Gottes Wohnung. Vielleicht magst du das auch mal sagen, so dir selber mal zusprechen. Ich bin Gottes Wohnung. Amen. Jesus, willkommen zu Hause. Bei mir. Du bist Gottes Wohnung. Im selben Kapitel, in Vers 19 und 20 lesen wir dann, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also nicht nur in meinem Geist möchte Gott wohnen, sondern tatsächlich auch in meinem Körper. In diesem Körper wohnt Gott durch den Heiligen Geist. In deinem Körper, wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast, ihn eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann wohnt er durch den Heiligen Geist in dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Kontext von dieser Stelle ist, dass Paulus zu den Korinthern sagt, ihr lieben Korinther, das kann doch nicht angehen, dass ihr euren Körper der Sünde zur Verfügung stellt und dass ihr in Ehebruch lebt, in sexueller Unmoral. Das könnt ihr nicht machen. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Euer Körper gehört jetzt dem Heiligen Geist. Dein Körper gehört dem Heiligen Geist. Deswegen ist es auch wichtig, wie du mit deinem Körper umgehst. Deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, gut für den Körper zu sorgen. Gesunde Ernährung ist etwas geistlich Wichtiges, weil du sorgst für diesen Körper, in dem der Heilige Geist ja wohnt und durch den er dann auch wirken möchte. Sport zu treiben, Auch das ist wichtig vor Gott. Das ist nicht nur irgendwie so Eitelkeit, sondern das ist auch wichtig. Meine Frau ist der Überzeugung, dass ich einen Check-up machen sollte. Ich habe den Sinn nicht ganz verstanden, ich fühle mich doch gesund. Aber auch das ist gut mal zu machen, in der Fürsorge für den Ruhe zu geben für den Körper, ist auch wichtig. Für den Körper, natürlich auch für die Seele, zur Ruhe zu kommen. Das ist wichtig. Das ist geistlich wichtig. Es ist wichtig, wie du mit dem Körper umgehst. Es ist wichtig, dass du den Körper nicht der Sünde zur Verfügung stellst, so wie in diesem Kontext, den ich gerade erklärt habe. Dass du in Reinheit lebst. Es ist wichtig, was du denkst, was du redest, was du mit deinem Körper machst. Und die gute Nachricht ist auch, wenn mein Körper Jesus gehört und der Heilige Geist in mir wohnt, dann sorgt er auch für seine Wohnung. Ich kann Gott auch vertrauen mit meinem Leben. Ich kann Gott vertrauen, dass er mir Kraft gibt, auch gesund zu leben und auch heilig vor Gott zu leben. Weil er sorgt für mich und er wird auch jeden Mangel ausfüllen. Manchmal verfallen wir in Sünde, weil wir Mangel empfinden und auf eine ungesunde Art und Weise die Erfüllung selber uns irgendwo herholen. Aber Gott sorgt für seine Tempel, für seine Wohnung. Ich und du, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das ist eine gute Nachricht. Ich will mal eine Geschichte erzählen, die ich hier auch schon mal erzählt habe. Die habe ich in einer Predigt von einem von mir sehr beliebten Prediger, Reinhard Bonke, gehört. Und er erzählt in seiner Botschaft von einem Mann namens John. John ist ein gläubiger Mensch, er glaubt an Jesus Christus. Eines Tages hat er Jesus in sein Leben aufgenommen und er versteht sich als Christ. Und Jesus ist in seinem Leben involviert. Und obwohl das so ist, erlebt er, dass es an der Tür klopft. Er macht die Tür auf und da steht der Teufel. Und ehe er die Tür zumachen konnte, hat der Teufel schon seinen Fuß in der Tür. Und der Teufel kommt mit übelsten Versuchungen über ihn. Und der arme John kämpft und kämpft und kämpft und mit aller Mühe und Kraft hat er es irgendwie durch den Tag geschafft und hat den Tag überstanden gegen all die Versuchungen, mit denen der Teufel gekommen ist. Und am Abend setzt er sich hin und sagt, wie kann das eigentlich sein? Jesus wohnt doch bei mir. Wieso ist Jesus nicht gekommen und hat für mich gegen den Teufel gekämpft? Und John denkt drüber nach und ihm wird klar, natürlich. Jesus wohnt ja bei mir oben im Obergeschoss im Gästezimmer. Es ist irgendwie nicht fair. Ich habe hier ein großes Haus und Jesus kriegt nur das Gästezimmer. Ich glaube, ich sollte Jesus mehr Raum geben in meinem Haus. Und er geht zu Jesus und sagt, Jesus, tut mir leid, das ist nicht fair, dass ich in meinem großen Haus dich so eingeengt habe und du nur im Gästezimmer Platz haben konntest. Du darfst die ganze obere Etage haben. Nun, Jesus nimmt das dankbar an. Und John denkt, naja, jetzt wird ja alles gut, ne? Ist alles fair aufgeteilt, halbe halbe. Und am nächsten Tag erlebt er das Gleiche nochmal. Der Teufel steht wieder an der Tür. John macht auf und ach, der schon wieder. Und kaum hat er sich versehen, ist der Schurke schon drinne und kommt mit übelsten Versuchungen über ihn. Und wie gesagt, John kämpft und am Abend des Tages denkt er, ja, wie konnte das jetzt sein? Jesus, wo warst du? Und Jesus sagt zu ihm, also bei mir hier oben war alles ruhig. Jesus sieht, dass der arme John am Ende seiner Kräfte ist und sagt ihm: John, ich mache dir einen Vorschlag. Übergib doch mir den Schlüssel des Hauses. Und statt dass ich bei dir wohne und irgendwie in einem bestimmten Bereich habe, wie wäre es, wenn du dann jetzt bei mir wohnst? Dass dein Zuhause mein Zuhause ist. Oh, John sagt, ja, so machen wir das. Jesus, mein Haus gehört dir ganz. Alles. Und hier hast du den Schlüssel. Und was meint ihr? Am nächsten Tag klopft es wieder an der Tür. Aber wie wild. Und John ist schon erschöpft und will gerade zur Tür rennen. Und Jesus sagt so: Halt, stopp, das ist doch mein Haus, ich gehe zur Tür. Und ich habe auch den Schlüssel. Und ja, bitte geh du dorthin. Jesus kommt zur Tür, macht die Tür auf und da steht wieder der Teufel, der sich sofort entschuldigt und sagt, ich muss mich in der Adresse vertan haben und läuft davon. Ihr versteht den Sinn dieser Geschichte. Jesus möchte nicht nur Gast sein bei uns, sondern wir gehören ihm ganz. Er hat uns erkauft mit seinem kostbaren, teuren Blut. Und wenn Jesus in allen Bereichen unseres Lebens der Herr sein darf, in den Gedanken und Gefühlen, in den Entscheidungen, die wir treffen, wo wir hingehen und wo wir nicht hingehen, in dem, was und wie wir reden, in allen Bereichen unseres Lebens, in unseren Fähigkeiten und Unfähigkeiten, in allem. Wenn Jesus da im Mittelpunkt ist, wenn er das Sagen hat, wenn wir alles ihm anvertraut haben, dann dürfen wir uns zurücklehnen und wissen, er sorgt für uns. Er sorgt für sein Tempel. Er sorgt für sein Haus. Amen. Und ich glaube, dass Jesus uns heute einlädt, dass wir einmal mehr und neu ihm die Herrschaft unseres Lebens überlassen und sagen, Jesus, sei willkommen, wohne du bei mir in allen Bereichen meines Lebens. Eine letzte Bibelstelle eigentlich zwei. Epheser 3, Vers 17, da betet Paulus, das ist sein Gebet. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Also, es ist also möglich, dass Jesus immer mehr bei uns zu Hause ist. In allen Bereichen unseres Lebens. Solange wir in dieser Welt leben, haben wir noch diesen Kampf. Aber sollte nicht auch unser Gebet sein, so wie das des Paulus, Jesus wohne in mir immer mehr und in allen Bereichen meines Lebens immer mehr, sollst du das Sagen haben und mein Leben bestimmen. Lass uns doch mal so ein bisschen in den Alltag hineingehen. Es ist ja oft so, dass wir in den Herausforderungen des Alltags irgendwie dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes verlieren. Also mir geht es zumindest immer wieder so. Ich erzähle einfach mal so ein paar Geschichten aus meinem Alltag. Ist gar nicht so lange her. Da bin ich bei Markov zum Einkaufen und ich gehe nicht gerne einkaufen. Und es war auch noch zu einer Zeit, wo alles irgendwie überfüllt war. Und dann unter der Schutzmaske. Man kriegt nicht so richtig Luft und ich war sowieso einfach auch schon wütend. Kennt ihr das neue deutsche Wort? Wütend? Müde und wütend zusammen. Und ich gehe da und habe wirklich keine gute Laune. Nur irgendwie den Einkauf hinter mich bringen. Und das war auch noch ein Großeinkauf. So richtig. Eine ganze Woche für die Familie. Und ich gehe da durch und merke, es ist nicht gut, wie ich drauf bin. Und ich bin dabei, das irgendwie so an Jesus abzugeben und gehe einkaufen. Und ohne drüber nachzudenken, merke ich eine ganze Weile später, dass ich ganz fröhlich und motiviert geworden bin. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich fing an, in Sprachen des Heiligen Geistes, in der Gebetssprache, die der Heilige Geist mir geschenkt hat, unter meiner Maske, leise flüsternd zu beten. Das habe ich nicht mal so absichtsvoll bewusst getan. Manchmal ist es gut, das auch absichtsvoll bewusst zu tun, wie Lien das eingangs erzählt hat, wie sie das erlebt, auch gerade wenn wir unter diesen Einschränkungen hier nicht so mitsingen dürfen. Aber das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir in Sprachen des Heiligen Geistes, wo wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns aufs Beste, wie Paulus das gesagt hat, und eine Quelle lebendigen Wassers beginnt in uns zu fließen. Es muss auch nicht immer die Gebetssprache sein. Es kann auch was anderes sein. Also mir geht es immer wieder so, dass es mir total hilft, im Alltag immer wieder mal rauszugehen in die wunderschöne Natur, einen Waldspaziergang zu machen. Mehrmals die Woche mache ich das. Ich brauche das. Da begegne ich Gott irgendwie neu und frisch. Und da fange ich immer wieder auch mal an, so mein altes Lied zu singen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Manchmal leise, manchmal auch laut. Manchmal guckt sich auch schon ein Spaziergänger um. Aber einfach bewusst die Gegenwart Gottes wahrzunehmen in der wunderbaren Schöpfung, die er geschaffen hat. Manchmal kann es auch helfen, über das Wort Gottes zu meditieren, nachzudenken. Im Lobpreis kam Psalm 91 erwähnt. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, der ist im Schatten des Allmächtigen. Dass sich das bewusst zu machen, ich bin unter dem Schirm und Schatten und Schutz des Allmächtigen. Und einfach mal da drauf rumzukauen, auf dieser Wahrheit und dieser Tatsache, darüber nachzudenken, zu meditieren. Das Wort Gottes zu lesen, sich einen Ort auch einzurichten. Gott ist natürlich überall, aber wir sind oft nicht da. Gott ist da, nur wir sind oft nicht da. Und deswegen ist es hilfreich, so mache ich das, dass ich immer wieder morgens, inzwischen gelingt es mir fast jeden Morgen, dass ich mich im Wohnzimmer auf meinen Sessel setze, der bewusst so mit dem Blick nach draußen ist, und da ist eine Vogelfutterstelle. Und da schaue ich mir die Vögel an, wie sie futtern, und denke immer wieder, wie wunderbar, die sind versorgt und wie viel mehr sorgt Gott für mich. Ich kann doch mal ruhig entspannen und Gott mehr vertrauen und zutrauen. Manchmal einfach zu schweigen und stille zu sein vor Gott, einfach gar nichts. Und so gibt es ganz verschiedene Ansätze. Und du darfst deinen Ansatz finden, oder auch verschiedene Ansätze ausprobieren, bewusst in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Das ist so hilfreich. Und bewusst die Bereiche in deines Lebens, wo du Nöte und Schwierigkeiten hast, die umkämpft sind, Gott hinzuhalten und zu sagen, ich komme da nicht weiter. Diesen Ärger werde ich nicht los. Ich bin wütend, müde und wütend, und ich bringe dir das. Komm mit deiner Erfrischung, hilf mir klarzukommen. Es tut weh, ich fühle mich da nicht verstanden. Was auch immer da ist in deinem Leben, lerne es bei Gott auszuschütten. Und du wirst merken, er ist doch da. Und du wirst zur Ruhe kommen bei ihm. Amen. Oft ist es so, dass wir mit dieser Absicht losgehen. Aber im Laufe der Zeit uns irgendwo verlieren und auf der Strecke bleiben. So ging es einer ganzen Gemeinde. In Offenbarung lesen wir, wie Jesus die Gemeinde in Laodicea anspricht. Und er sagt zu ihnen, also diese Halbherzigkeit, mit der ihr mir dient, ist zum Kotzen. Auf gut Deutsch. Steht ein bisschen anders, also zum Ausspeien. Na? Wenn du kalt oder heiß wärst, aber so dieses Lauwarme, das mag ich gar nicht, sagt Jesus. Und er ruft diese Gemeinde zur Umkehr, das ganze Leben Gott anzuvertrauen. Und er sagt zu ihnen dann, Kapitel 3, Vers 20 im Buch der Offenbarung, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht an der Tür deines und meines Herzens und er sagt, wenn du mir die Tür auftust und mich einlädst, in dein Leben zu kommen, und zwar ganz, am besten nicht nur als Gast und Besucher, am besten auch nicht irgendwie 50-50, sondern ganz, dann komme ich da gerne rein und dann will ich mit dir das Abendmahl feiern. Wir werden jetzt gleich auch miteinander das Abendmahl feiern. Und wenn wir das tun, dann mach es doch in diesem Bewusstsein, ich habe Gemeinschaft mit Christus. Er lädt mich ein, an seinen Tisch zu kommen. Er will mit mir Tischgemeinschaft haben. Er will bei mir wohnen. Und ich sehne mich danach, mit ihm diese Gemeinschaft zu haben. Und in seiner Gemeinschaft, da finde ich Ruhe. Da finde ich Vergebung. Da finde ich Trost. Da finde ich Kraft. Da finde ich wieder den klaren Blick nach vorne. Da ist alles, da ist für alles gesorgt. Er hat einen gedeckten Tisch für dich und auch für mich und er lädt dich ein. Aber er zwingt sich nicht auf, er klopft an dein Herz. Und er sagt, darf ich eintreten? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte bei dir wohnen. Ich möchte mit dir das Abendmahl feiern. Wir singen jetzt gleich zusammen ein Loblied, wenn die Lobpreiser nach vorne kommen. Und in dieser Zeit, lass uns doch bewusst unser Herz öffnen für Jesus und sagen, Jesus, komm in mein Herz hinein. Komm in mein ganzes Leben hinein. Mein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Eine Wohnstätte für dich, wo du wohnst. In allen Bereichen meines Lebens. In meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinen Entscheidungen, meiner Körperlichkeit, meinen Begierden. In allem sollst du der Mittelpunkt sein. Jesus, komm. Vergib mir bitte, da wo ich halbherzig geworden bin. Vielleicht so wie die Laodicea. Sie haben Gott nicht völlig verlassen. Oder so wie der John. Er war immer noch gläubig. Aber Jesus hatte es eng in seinem Herzen. War eingeschränkt. Und wenn du heute so wie die Einladung an die Laodicea war, oder so wie die Einladung an den John war, diese Einladung auch hörst und sagst, ja, Jesus, es stimmt. Ich glaube immer noch, ich bin immer noch Christ, so, aber irgendwie bin ich halbherzig geworden. Komm bitte in mein Herz hinein, in alle Bereiche meines Lebens. Du darfst wohnen bei mir. Amen. Dann tu das jetzt gleich in diesem